Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Heute haben wir Bacchus im Glas. Lecker. Und alles so, boah, direkt mal abgeschaltet hier.
Ja. Weißt du was? Neulich hat jemand bei Spotify, unter die Folge geschrieben: Hi Lou, dein sympathischer rheinländischer Zungenschlag ist unüberhörbar. Ja. Woher genau stammst du?
Vom Rhein.
Ja.
Abschnitt Bad Hornow-Königswinter.
Ich finde es total nett.
Vielleicht sehen wir uns da mal.
Ist doch total nett.
Ja, nee. Also tatsächlich Königswinter. Nicht davor, nicht dahinter. Nee. Königswinter, Bad Hornow da die Ecke. Ja, aus dem schönen Siebengebirge.
Aber genauso könnt ihr es machen. Fragen immer direkt und gleich fragen.
Mhm.
Ohne Angst. Haut raus.
Haut einfach raus, die Dinge.
Cheers@edeka.de.
Ich habe so viele liebe Menschen getroffen auf der Mainzer Weinbörse. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber das war echt lieb. Ich bin dann immer ganz verlegen. Und dann kam einer zu mir hin und der war total süß, wirklich, der war total, total lieb. Und dann sagte er zu mir so, Frau Schmidt, nicht so, wen meint er denn? Kann ich ein Foto machen? Und ich sag, ja, aber nur wenn du mich nicht Frau Schmidt nennst. Ja, aber richtig, richtig. Und es sind, als ich so cool finde, also ich, es macht mich wirklich immer sehr verlegen und ich finde immer, dass ich grundsätzlich schlimm auf Fotos aussehe und dann, weiß ich nicht, muss mir da irgendwie eine Strategie überlegen. Und was ich halt aber so schön finde, wenn du dann mit denen sprichst, das sind alles Menschen in der Ausbildung.
Und die haben dich so erkannt, von der Person her.
Mhm. Fragen immer, hey, wie geht's dir?
Also du warst gar nicht auf der Bühne, sondern so neben.
Nein, einfach so.
Was fragen sie, wie geht's Jonas?
Ja, da, was du da auch nicht vergessen darfst, die Weinbubble, die ist ja so klein. Das ist ja wie so eine, weißt du.
Hast du gegrüßt von mir auch natürlich?
Ja, natürlich. Ich sage immer, und liebe Grüße vom Jonas. Nein, aber ich wollte nur sagen, dass ich das sehr schön finde und ich freue mich immer über so positives Feedback und ich finde es ganz toll, dass einfach so viele einfach den Weg in die Weinbranche finden und ich hatte mit einer auch gesprochen, die macht gerade das WSET Level 4 und sagte so, hey, einfach hobbymäßig, einfach für mich und ist da über die Weinmesse gelaufen und hat so ihren Verkostungsplan und ich fand es total.
Du, ich glaube, wenn man unseren Podcast hört, dann muss man auch gar nicht lernen, dann kannst du einfach den Podcast hören und gehst in die Prüfung, oder?
Der Wein der Woche.
Also,
das ist ja spannend.
Eben schon mit dem rheinischen Flickflack angekündigt. Wir haben Bacchus im Glas. Bacchus ist nicht nur der wunderbare Weingott, sondern es ist auch eine Rebsorte. Und es ist eine Bouquet-Rebsorte, also eine durchaus sehr aromatische Rebsorte. Also Züchtung aus den Rebsorten Silvaner, Riesling und Müller-Thurgau. Es ist ein ganz wilder Mix. Und typisch sind so Aromen von Orange, vielleicht ein bisschen Kümmel, Muskatnuss, schwarze Johannisbeere.
Voll spannend.
Ja, das ist schon so ein richtiger Sommertropfen.
Total.
Ne? Oder?
Aber auch, du musst mal den ersten Schluck nehmen.
Ja, hätt's mich schindet, ne?
Bin voll aufgeregt.
Achso, und ist feinherb. Ja, also ist, ich sag, halbtrocken ist nicht korrekt, aber es ist, hat durchaus ein bisschen mehr Restzucker.
Ich bin ja sonst ganz vorsichtig damit, weißt du ja, so mit leichter Süße, aber das ist spannend.
Ist cool, oder? Mm. Und hier auch nochmal feinherb. Wir haben 4 offizielle Geschmacksrichtungen, also trocken, halbtrocken, lieblich und süß. Feinherb ist eine inoffizielle Geschmacksangabe. Und das hängt immer so ein bisschen von der Region und der Interpretation und auch den Säurewerten der Weingüter ab. Aber in der Regel pendelt sich der Restzuckergehalt immer so zwischen 15 bis 25 Gramm ein. Ja, also die einen gehen mit 15, die anderen mit 20 und dann halt eben bis 25. Aber weit darüber ist es eigentlich selten. Und feinherbe Weine müssen immer meiner Meinung nach eine gute Säurestruktur haben, was der Wein jetzt hat. Und dann halt so dieses leicht spielende Süße, die aber Bock macht wie so ein frisch bezogenes Bett, weißt du so?
Verstehe
dich
schon.
Legst du dich rein, denkst du so, yeah, baby. So muss feinherb sein. So, und jetzt legen wir
Cheers.
Los. Cheers.
Heute gibt's eine Lou-Folge. Wir sprechen nämlich über Sprudel.
Hä, wieso denn eine Lou-Folge?
Ja, wir sprechen über Sprudel.
Ach so, ja, das ist natürlich.
Also etwas, das sprudelt. Wir haben schon oft erwähnt.
Ja.
Wir reden
ja
heute über, liebevoll genannt, Petnat.
Oder in lang Petit Lin Naturel.
Petit
Lin Naturel.
Das Zeug geht immer mehr steil, oder?
Ja, da kommen wir gleich noch kurz drauf. Also ja und nein. Also irgendwie, es gab mal so einen riesigen Hype im Zuge der Naturweinbewegung und jeder hat auf einmal ein Petnat gemacht und jede noch so spießige Weinbar hat auf einmal ein Petnat auf der Karte gehabt. So ganz fancy mit so, weiß ich nicht, durchsichtigen Flaschen und Kronkorken und gib ihm. Aber irgendwie finde ich, ist jetzt auch schon wieder gut, ne? Also es ist ein Thema, es ist ein fest etabliertes Thema, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle schreien, ich muss Pettner trinken.
Ja. Aber fangen wir bei den Basics an, weil wir wollen natürlich auch euch abholen, wenn ihr jetzt dasteht und sagt, Pet was?
So. Was ist
Petit Lan Naturel überhaupt?
Petit Lan Naturel ist erst einmal nichts anderes als ein weinhaltiges Getränk mit gärungseigener Kohlensäure.
Mit gärungseigener Kohlensäure?
Ja, also es ist keine zugesetzte Kohlensäure. Das betone ich deshalb so stark, weil...
Erzählst du wahrscheinlich gleich in der Herstellung.
Ja,
ne?
Weil Petnat je nach Blubberintensität halt eben als Perlwein, also mit einem Druck von maximal 2,5 Bar und auch als Schaumwein vermarktet werden kann. Was im Übrigen jetzt auch nicht ganz irrelevant für das Thema Sektsteuer ist, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Sektsteuer Prosecco, ne? Ja. Das erinnere ich mich.
Ah, stimmt. Da ging es nämlich auch um Frisante, also auch so gesehen
Folge
um Perlwein
50.
Und Spumante. Ja. Ja. Folge 50.
Wie wird Petnat denn hergestellt?
Also bei der Herstellung wird der in der Regel noch gärende Most, ganz wichtig, mit den natürlichen Hefen, auch ganz wichtig, zusammen in Sektflaschen gefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen. Mhm. Und infolgedessen gärt der Grundwein weiter und macht Blubber. Mhm. Ja? Also entwickelt Kohlensäure, richtig. Und die Kohlensäure, das ist ein wichtiger Unterschied, entsteht bei Petit Lan Naturel nicht aus der zweiten Gärung, wie bei der traditionellen Flaschengärung, sondern aus der ersten Gärung. So. Und dieses alte, und man muss auch sagen, sehr einfache Herstellungsverfahren für Schaumwein heißt Méthode Rural, auch bekannt als Méthode Ancestrale, und stammt ursprünglich aus Frankreich. Und man geht auch davon aus, dass so die ersten Versuche aussahen, Schaumwein herzustellen, und erst später dieses Prinzip der zweiten Gärung perfektioniert wurde.
Weißt du ungefähr, wann das war?
Ich weiß nicht genau, wann das war. Nee. Da gibt es, also ich glaube, das sind auch alles so Wischiwaschi-Angaben. Da müsste man mal irgendwo in so einem historischen Druckwerk da nachgucken. Ja. Das weiß ich nicht. Nee. Was ich aber weiß, ist, dass bei der Méthode Rural bzw. bei der Herstellung von Petnat in der Regel kein Dégorgement stattfindet. Das heißt, das Hefedepot wird in der Regel nicht entfernt. Das verbleibende Hefedepot, die Hefe arbeitet ja und irgendwann hat sie nichts mehr zu tun, stirbt und fällt zu Boden. Und diese Hefe, die wird normalerweise nicht entfernt, und auch, weil wir halt natürlich das Hefedepot nicht entfernen, haben wir ja auch nicht wie bei der traditionellen Herstellung einen Füllverlust beim Öffnen, weil wir gefrieren ja den Hefesatz, der schießt raus, dann haben wir einen Füllverlust, und diesen Füllverlust, den füllen wir wieder auf mit der Dosage. Und das haben wir ja bei Petnat nicht.
Fällt weg, genau.
Ja, also haben wir kein Dégorgement bei Petnat normalerweise und keine Dosage. Ich sage normalerweise, weil es halt eben Betriebe gibt, die dieses Hefedepot entfernen, ganz einfach, weil es oft von den Verbrauchern und Verbraucherinnen als störend empfunden wird. Weil das sieht nämlich aus wie so ein Rotz in dieser hellen Flasche. Ja. Also wirklich, das gabbelt so an der Flascheninnenseite rum, und viele empfinden das halt als störend. Ja.
Aber wenn es nicht entfernt wird, bedeutet das auch, dass der Geschmack so bleibt, wie er eigentlich ist.
Richtig. Es ist ein unverfälschtes Produkt. Wir haben kein Dégorgement. Wir haben, wie gesagt, diese natürliche Entwicklung der Kohlensäure. Wir haben keine Dosage. Mhm. Und das ist es halt auch eben, was damals in dieser Naturweinbewegung, oder das war kurz nach der Naturweinbewegung, muss man eigentlich fairerweise sagen. Ich glaube, die ersten Petnats, wann kamen die auf den Markt? Ich würde sagen 2018, 2019. War das eine richtig wilde Nummer. Und das hat aber einfach in dieser Bubble für richtig Furore gesorgt. Und jeder wollte das auch mal machen. Und bei vielen ist es auch total schief gegangen, weil so ein verbleibender Hefesatz ja auch mal für Nachgärung oder sorgen kann.
Das heißt, der Rotz durfte da hängen und gehörte zum guten Ton, ne?
Richtig, ja.
Aber ob Petnat jetzt eigentlich auch ein Naturwein ist, das klären wir gleich noch am Ende der Folge. Dazu haben wir nämlich eine Frage von euch bekommen.
Mhm. Eine spannende Frage.
Bei Champagner kommen in der Regel ja 3 Rebsorten zum Einsatz. Ja. Wie ist denn das bei Petnat?
Also in der Champagner haben wir ja auch offiziell 8 Rebsorten, die zugelassen sind. Das wissen wir ja mittlerweile. Klar, die 3 üblichen Verdächtigen kommen immer zum Einsatz. Und bei Petnat, du kannst Petnat aus jeder Rebsorte machen. Was ich so ein bisschen beobachtet habe, ist schon, dass Petnat oft aus Rebsorten hergestellt wird, die vielleicht so ein Nischenprodukt auch auf dem Markt sind. Also entweder ist es eine Bouquet-Rebsorte, also eine durchaus auch, also eine aromatische Rebsorte, oder es sind so Rebsorten wie, weiß ich nicht, in Österreich auch viel St. Laurent, was halt Normalsterbliche also nicht kaufen würden, sondern sie... Aber wenn es dann halt eben wieder dieses Design von Petnat hat und halt dieses coole Storytelling, dann wird es halt wiederum gekauft, ja.
Wie sieht denn Petnat überhaupt aus, also im Glas, und wie schmeckt er?
Also viele Petit Lan Naturels sind halt eben trüb, wie gesagt, weil das Hefedepot nicht entfernt wird. und haben dadurch halt einfach so ein rustikales und, ja, andere sagen vielleicht auch authentisches Aussehen. Und viel wichtiger, der Geschmack eigentlich. Petnat schmeckt im Normalfall immer sehr spritzig und frisch und ist trocken, ne? Und die Aromatik variiert, wie gesagt, logischerweise von Betrieb zu Betrieb, weil jeder Betrieb eine andere Rebsorte verwendet. Und oft hat Petnat auch in der Nase so einen leicht brotigen Charakter, der halt einfach von der Hefeautolyse zeugt. Also einfach, weil der Wein sich ja auch nach Absterben der Hefezellen weiterhin von diesen am Boden liegenden Hefen ernährt. Ne?
Hat er viel oder wenig Alkohol?
Weniger, weil wenn wir Schaumwein erzeugen wollen, dann brauchen wir ja auch eine gewisse Säurestruktur. Das heißt, dass wir im Normalfall früher lesen gehen. Das nennt man auch die Vorlese. Und frühere Lese bedeutet dann auch weniger Zucker in der Beere und gleich weniger Alkohol. Ja, also Petnats sind in der Regel sehr frisch, spritzig und animieren halt einfach, weil sie weniger Alkohol haben als ein Schaumwein.
Und geschmacklich, also das Brot jetzt immer so als Aroma erwähnt, aber wie ist es geschmacklich?
Geschmacklich wird Petnat oft verglichen so ein bisschen mit Weinschorle oder vielleicht auch so Applevoy.
Applevoy?
Ja, es stimmt auch so ein bisschen. Also es hat oft einen sehr rustikalen, brotigen, gärigen, aber gleichzeitig auch fruchtig frischen Charakter. Also der Vergleich ist gar nicht so unpassend, aber es hat natürlich wesentlich mehr Tiefgang als jetzt ein Applevoy. Also.
Muss ich den irgendwie besonders servieren?
Klatschkalt. Nee, wirklich. Also bei Petnat immer darauf achten, dass er wirklich sehr, sehr kalt ist. Weil gerade wenn ihr so ein Rusti-Exemplar habt, ja, dann kann das echt durch die Decke gehen. Also das da, damals auch, als dann die ersten Petit-La Naturels auf den Markt gespült worden sind, da kursierten auch im Internet so viele Videos, weil die Leute den entweder zu warm aufgemacht haben, geschüttelt haben oder ja, oder einfach, weil das Ding einfach doch nochmal nachgegärt ist.
Wie
und
eine
dann,
Waffe.
Dann hast du halt gar nichts mehr in der Flasche, weil das Ding explodiert und der Petnat hängt in der Decke, aber nicht in deinem Glas. Und ja, es finde ich ist ein perfekter Aperitif, ist immer so ein Low-Key-Apero für laue Sommerabende, für ein Picknick, für ja all solche Anlässe. Und ja, wie gesagt, klatschkalt servieren, am besten wirklich Kühlschrank kalt, großes Glas nehmen, Universalglas.
Loose Universalglas.
Ja, oder auch ein Bordeauxglas. Warum ist eigentlich noch nie ein Glashersteller auf mich zugekommen und hat gesagt, wir machen Loose Universalglas? Was ist denn da eigentlich los? Naja, egal.
Ich bin der Glashersteller von morgen. Ich komme
ja
auf dich zu.
Jonas, let's talk.
Aber du hast es am Anfang erwähnt und du wolltest ja nochmal drüber sprechen. Kann man sagen, dass Petnat noch im Trend ist oder ist es jetzt tatsächlich vorbei?
Nein. Es gibt immer mal wieder Leute, denen das vielleicht noch nicht so geläufig ist, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil in der Weinwelt kann man nicht alles wissen. Aber ich glaube, so bei der jüngeren Generation, die halt in Weinbars gehen und sich mit der Thematik auseinandersetzen, denen ist Petnat geläufig, der Begriff. Ich würde sagen, es ist mittlerweile etabliert und dieses harte Storytelling, was lange Zeit so vorherrschend war, das ist auch so ein bisschen vorbei.
Vielleicht ist es so ein bisschen für die Menschen, die auch so nach natürlichen und so unkonventionellen Weinstilen suchen, oder?
Ja, mit Sicherheit, ja.
Was Besonderes, etwas anderes. Wir fassen jetzt nochmal alles Wichtige zum Petit Lan Naturel zusammen. Mhm. Du hast gesagt, natürlicher Sprudler ist es, der entweder als Perlwein oder als Schaumwein vermarktet wird und hergestellt wird, ich finde es eigentlich ganz schön, ne? Petnat, das ist so liebevoll, so ein Kosen, mit der Methode Ancestral, ne?
Methode Ancestral,
Ancestral,
ja.
Das heißt, nur eine Gärung findet statt. Und Petnat ist ja eine spannende Alternative zu den klassischen Schaumweinen, die wir so kennen. Und spricht, haben wir jetzt gerade eben nochmal gesagt, besonders diejenigen an, die nach etwas Neuem, nach was Ursprünglichem suchen.
Ja, wenn man
suchen.
So will, ja.
Petnat ist erfrischend, hat so einen ja, sehr offenen, zugänglichen Charakter, ist eine gute Wahl, hast du gesagt, für den Sommer. Ungezwungen, auch für einen lockeren, guten Apero.
Ja, auf jeden Fall.
Und ganz, ganz wichtig, klatschkalt, hast du gesagt. Kühlschrank kalt servieren, damit nichts daneben geht. Ne?
Genau.
Damit alles in der Flasche bleibt oder zumindest das meiste.
Was ich vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass Petnat schon anders ist. Und gerade wenn man wirklich so einen traditionellen Petit La Naturel in den Händen hält und den dann irgendwie versucht, weiß ich nicht, beim nächsten Familienfest vorzustellen, kann er hinten losgehen. Kann sein, dass ihr dann das Zeug einfach alleine trinken müsst, weil es dann doch manchmal ein bisschen erklärungsbedürftiger ist.
Wie bei der Siegerehrung von der Tour de France, ne?
Yeah.
Oder Formel 1.
Die Frage der Woche.
Jetzt haben wir noch eine HörerInnenfrage von Leonie aus Paderborn. Ihr könnt auch Fragen fragen. Funktioniert ganz einfach per E-Mail an cheers@edeka.de. Bei Insta könnt ihr was posten oder ihr schreibt hier in die Kommentare. Und Leonie fragt, ist Petitlon Naturel ein Naturwein?
Jein. Wir haben ja das Problem bei Naturwein, dieser Begriff ist nicht definiert, einheitlich. Und wenn man Petnat authentisch herstellt, also wenn verhältnismäßig wenig im Keller passiert, dann kann man schon sagen, dass es irgendwie naturweinig ist. Ja? Aber man muss sich auch fragen, woher denn eigentlich die Trauben stammen? Ne? Weil wenn wir von Naturwein sprechen, dann betrachten wir einmal die kellertechnischen Verfahren, also die Menge der kellertechnischen Verfahren, der Aufwand, der im Keller betrieben wird. Und wir betrachten aber natürlich auch die Tatsache, wie denn die Trauben überhaupt gewachsen sind. Und dann sollten die Trauben möglichst naturnah, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, aber sollten möglichst nach ökologischen oder biodynamischen Herangehensweisen bewirtschaftet worden sein. So. Und da muss man sich dann einfach als Konsument oder Konsumentin fragen, wo kommen denn eigentlich die Trauben her? So. Und Petnat hat mit Sicherheit mit diesem rustikalen Charakter und dem ganzen Storytelling drumherum das Potenzial für Augenwischerei. Und das haben wir ja auch gesehen. Damals super viele Weingüter sind einfach auf diesen Trend aufgesprungen, haben gedacht, ach ja, da geht was, ne? Nehmen wir einfach eine Rebsorte, die vielleicht jetzt nicht so sexy ist und so oft nachgefragt wird bei uns im Rebsorten, im Portfolio, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich ein bisschen Blubber und dann läuft die Kiste schon. Also deswegen hier bisschen Augen auf.
Jetzt machen wir nicht so Negativstimmung, ne?
Also nein, ich würde sagen, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist keine Negativstimmung. Ich finde, das muss jetzt auch einfach mal gesagt werden.
Okay, aber wenn ihr Petnat noch nicht probiert habt, tut es.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt hervorragende. Witzigerweise, das ist wirklich Negativstimmung. Was, magst du Petnat eigentlich?
Ne, ich habe ja nur einmal getrunken mit dir. Ach, und das war nicht so erfolgreich.
Ich mag alle Petnats, die nicht so schmecken wie Petnat.
Achso. Gut, also wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Glas Petnat so ein bisschen an uns denkt und sagen an dieser Stelle, das war's für heute mit Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Und dem Bauhaus.
Und dem Fragebär Jonas. Ja. Und uns interessiert natürlich auch, seid ihr eigentlich schon Petnat-Trinkerin bzw. Trinker? Könnt ihr mal klicken in die Umfrage bei Spotify.
Und hier auch wieder gerne eure Probiertipps raushauen. Nehmen wir gerne hier zur Kenntnis.
Und wo wir ja bei der Sache sind, 5 Sterne da lassen. Ja. An dieser Stelle, komm, einmal können wir noch. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Bubbles against Troubles.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Du bist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so, könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.